Hallo und herzlich willkommen zum Level Up Your Love Podcast. Wir sind Dominik Borde
und Mascha Hill-Höflinger. Und als Beziehungscoaches helfen wir Singles und Paaren auf dem Weg zu einem erfüllten Beziehungsleben.
Hier hörst du das Best-of aus unserem Coaching-Programm, in dem wir unseren Teilnehmern und Teilnehmerinnen ihre ganz persönlichen Fragen beantworten.
Fragen, die wahrscheinlich auch deine Beziehungen betreffen. In dieser Folge erfährst du, was du machen kannst, wenn du dich in eine vergebene Frau verliebt hast.
Wie du aufhörst, dich zu sehr um andere zu kümmern oder dich ständig für alle anderen verantwortlich zu fühlen.
Du erfährst, ob eine Kontaktsperre bei Trennungen wirklich der beste Weg ist.
Und du lernst, warum, wie du dich fühlst, dein innerer Zustand in jeder Beziehung die wesentliche Rolle spielt und wie du deine innere Welt zu deinem Vorteil beeinflussen kannst. Ein Teilnehmer fragt: Ich habe letzten Sommer eine Frau kennengelernt, die in einer aufrechten Beziehung und damit vergeben ist. Wir haben uns dann auf einer Party zufällig wieder getroffen und seitdem schreiben wir sehr viel miteinander. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Sie ist mit ihrem Partner seit 8 Jahren zusammen, ist 24 Jahre alt und in Gesprächen spricht sie selten über ihren Freund und erwähnt ihn praktisch nie. Sie tut quasi so, als wäre sie nicht in einer Beziehung. Die Gespräche zwischen uns sind nicht wirklich sexuell, aber doch sehr flirty, in der Art, naja, da ist was zwischen uns. Die meisten Menschen begeben sich erst in eine neue Beziehung oder in eine Beweggebung, sich erst von einer alten Beziehung weg, wenn es irgendwie eine neue, zumindest daran erinnert, dass es da auch andere Dinge geben könnte. Und das ist also jetzt nicht gegen sie zu halten, dass sie jetzt, sage ich mal, mit wem anderen zu schreiben beginnt, ja, oder jemanden kennenlernt, hat sich ja wie zufällig ergeben. Nur auf der anderen Seite, es gibt sowas wie das Gesetz des Anfangs. Und wie Dinge beginnen, so enden sie meistens auch. Und würdest du jetzt quasi dich auf eine Fremdgängerin einlassen, dann hättest du Tür und Tor geöffnet, dass dir dann das Gleiche vermutlich selbst passiert und dass diese Beziehung dann auch so endet, wie sie begonnen hat. Weil schließlich hat man sich ja eingelassen auf jemanden, der in der Lage ist, erstens einmal nicht ehrlich zu sein zu seinem Partner, zweitens einmal den Partner zu hintergehen etc. Also daran und darin würde ich sie nicht bestärken. Und was ich tun würde an der Stelle, ich würd einfach Tacheles reden und würde sagen, ja, du bist tolle Frau, wunderbar und grundsätzlich kann ich mir schon vorstellen, dass das mit uns spannend wäre, ja, aber ich muss das ganz ehrlich sagen, du bist seit 8 Jahren in einer Beziehung und das möchte ich respektieren, bitte klär das mit deinem Partner. Mach, was das Richtige ist, weil ich will nicht Teil von etwas sein, was du noch gar nicht abgeschlossen hast. Ja? Und wenn das zwischen uns sinnvoll ist, dann hat es auch ein bisschen Zeit und dann wird sich das schon ergeben. Damit tust du mehrere Dinge. Das erste ist, es ehrt dich einmal als Typ, weil eine gescheite Frau und eine vernünftige Frau, die wird das wertschätzen. Ja? Die wird das wertschätzen, dass du ein Typ bist, sage ich mal, der warten kann, der sie nicht sozusagen dazu bringt, ihren Freund zu betrügen und der auch quasi, ja, so auch wirklich zu etwas steht, dass, weil dann ist es dir offensichtlich wichtig, was mit ihr ist und das zeichnet dich schon einmal aus, das macht dich wertvoller, auch für sie. Und das würde ich machen, also ich würde auch allen Leuten da erinnern, die an einen vergebenen Partner geraten, dringend nahelegen, dass derjenige, der sozusagen vergeben ist, schon die Cajones hat, ja, seinem Partner zu sagen, du pass mal auf, ich habe Gefühle für wen anderen entwickelt oder wir müssen uns das überlegen oder ja, ich kann und will ich so nicht weitermachen und nicht sozusagen so diesen lurchigen Weg nimmt, so ein bisschen was auf der Seite und ein bisschen was da und dann vielleicht kommt der andere eh nicht drauf und dann schauen wir mal. Weil was dir sonst nämlich schon passieren kann, ist, wenn die 8 Jahre in der Beziehung ist, dass du quasi so wieder der Jumpstart bist. Weißt du, meinst? Die lernt dich kennen und holt sich dort ein bisschen was für ihr Ego und das ist ein bisschen spannend. Und dann lernt sie dich kennen und dann gibt es ein bisschen Bussi-Bussi auf der Seite und dann geht sie aber wieder zurück zu ihrem Partner. Es passiert auch oft Frauen, die einen vergebenen Mann kennenlernen. Der erzählt dir das Blaue vom Himmel und ist zuerst offen für alles. Und dann sagt er, ja, aber jetzt ist Weihnachten und wir haben 2 Kinder und was, jetzt wäre ein schlechter Zeitpunkt und jetzt ist das und jenes. Und dann verschiebt man es immer weiter nach hinten und dann passiert es nicht. Also ich würde ehrlich nahelegen, sich mit ihrem Partner zu unterhalten und ich würde nicht mit ihr was anfangen, solange sie noch in dieser Beziehung ist. Das wäre mein Rat. Und das andere ist, ich meine, nur weil der Coach jetzt sagt, fang dann etwas an mit einem vergebenen Partner oder so, ja. Oft halten sich ja die Menschen nicht an den guten Rat vom Coach, sondern tun trotzdem, ja, was ihnen das Herz befiehlt. Aber wie gesagt, in dem Fall ein bisschen die Kontinenz bewahren, weil wenn das sein soll, dann ist es das auch in einem Monat oder in zwei. Und ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, du pass auf, ich schätze diese Brieffreundschaft mit dir sehr und es hat alles von einer Frau, mit der ich mir vorstellen könnte, mich näher kennenzulernen. Aber mir liegt es ein bisschen im Magen, dass du nicht ehrlich bist oder dass du nicht deine Sachen abgeschlossen hast. Und ich glaube, es ist besser, du machst das zuerst, bevor wir da großartig weitermachen. Ja. Weil sonst ist es auch oft bei uns Männern so, ja, wenn ein Mann mit dir alles haben kann, also er kann mit dir den Sex haben und er kann mit dir den Spaß und das Abenteuer haben und mit seiner Frau hat er die Geborgenheit und die Gewohnheit und die Kinder, ja, als Gegenbeispiel, dann hat er keinen Grund, mit dir mehr in die Tiefe zu gehen. Wofür? Er hat ja alles. Wenn du aber der Partner bist, der sagst, du pass auf, da mache ich nicht mit, das ist nicht meins, ja, weil mir ist das zu wenig. Ich würde nicht der Seitmann sein, ja, das ist ja auch deine Rolle, ja. Ich bin dann irgendwie das Anhängsel von dir zusätzlich zu deinem Partner. Gefällt mir auch nicht. Meiner Zeit lang pusht das vielleicht das eigene Ego, ja. Auf mich steht sie und mit ihm lebt sie nur zusammen. Aber es ist keine gute Rolle, in der du dich auf Dauer wohlfühlen solltest, ja.
Eine Teilnehmerin fragt, wie komme ich aus meiner Überverantwortlichkeit heraus? In meiner Kindheit gab es keinen Platz für meine Bedürfnisse und ich weiß nicht, was ich will oder mag. Wie komme ich aus dem heraus? Wie finde ich heraus, was ich wirklich will? Weil ich war ja bisher immer nur für alle anderen da.
Das ist eine spannende Frage. Oft ist es ja so, dass wir dazu neigen, uns eher zu überlegen, wer muss ich sein, um den anderen zu gefallen? Und darin besteht dann meine Lebensaufgabe. Ne? Also wenn mich die anderen lieben sollen, dann muss ich gut aussehen, ein teures Auto fahren, nettes Make-up tragen, einen guten Job haben, ein Diplom an der Wand, ja, lieb und nett sein, etc., etc. Ganz viele Menschen gestalten ihr Leben danach, was andere Leute brauchen, um sie zu lieben. Und jetzt weißt du gar nicht, was du willst, was dich glücklich macht. Ja? Du entdeckst dich dann vielleicht, ich habe eigentlich ein ziemlich teures Auto, mich persönlich macht es nicht glücklich. Ich opfere aber ganz viel Lebensenergie und Zeit, diesen Wagen aufrechtzuerhalten, damit der Nachbar neidisch ist. Ich will nicht, dass er sie weiß, dass ich diese Ängste in mir trage, also zeige ich mich anders, als ich bin. Klar, also sowas geht sehr weit. Und das ist eine super schlaue Frage, einmal zu sagen, wow, was will ich überhaupt? Was macht mich überhaupt aus? Was macht mich glücklich? Was brauche ich? Was definiert für mich ein glückliches Leben? Also eine Sache, die kann ich euch sagen, dass du schön bist, dass du reich bist, dass du intelligent bist, dass du einen Titel hast. All das hat dich für keinen einzigen Menschen auf diesem Planeten jemals und wird auch niemals dich liebenswerter machen. Das machst du nur, um die anderen zu pleasen. Du bist nicht liebenswert, weil du, keine Ahnung, alles über Schmetterlinge weißt und der Universitätsprofessor für Schmetterlinge bist. Sorry, ist es nicht, bringt null. Ja, hast deine ganze Zeit investiert, alles über Schmetterlinge zu wissen. Wenn du das machst für die anderen, völliger Käse, hättest du sparen können. Du richtest dich her und du, keine Ahnung, gehst ins Fitnesscenter und du machst alles, damit deine Kurven an der richtigen Stelle sind und denkst dir, und jetzt kriege ich mehr Liebe. Du kriegst mehr Aufmerksamkeit. Du kriegst vielleicht jemanden, der gern mit dir vögelt, aber das heißt nicht, dass du Liebe bekommst. Das heißt, bitte geh ins Fitnesscenter, weil dir fit sein Freude und Spaß macht. Bitte lern alles über Schmetterlinge, weil dich Schmetterlinge interessieren. Oder werde Coach, ja, weil du gern diesen Job machst. Also die Wahrheit ist, ich befriedige da mein Bedürfnis nach das Tun. Ja. Mir macht das einen Spaß. Wenn es euch gefällt, ist das ein gutes Nebenprodukt davon. Aber ich mache das gern. Mich freut das. Ich sehe gern, wenn Leute sich irgendwie weiterentwickeln. Es gibt mir ein gutes Gefühl. Ich mag das. Und wenn ich es irgendwann mal nicht mehr mögen würde oder anders mögen würde, dann würde ich es auch völlig anders machen. War nicht immer so. Ja, ich habe einen Großteil meines Lebens damit verbracht, mir zu überlegen, wie muss ich sein, damit andere Leute mich toll finden. Und dann habe ich unglaublich viel Zeit verbracht mit Sachen, ja, selbst mit Hobbys. Und dann bin ich draufgekommen, dass ich zum Beispiel Hobbys habe, die ich nur mache, weil andere Menschen hergehen würden und sagen würden, wow, das ist aber arg. Also das war so der Anspruch. Ja. Bei meiner Familie war es so. Und da kannst du ein bisschen nachforschen, was musstest du sein für deine Eltern? Was war da der Anspruch? In welche Richtung warst du quasi geworfen, wer zu sein, um Liebe zu bekommen? Ich kann mich erinnern, also kam auch immer von der Elterngeschichte. Mein Vater Mediziner mit einem relativ großen Minderwertigkeitskomplex, den er von seinem Vater übernommen hat, der auch Mediziner war und der immer gesagt hat, ich bin ja leider nur ein kleiner praktischer Arzt geworden. Und der kleine praktische Arzt war ein sehr beliebter praktischer Arzt, hat eine Menge Kunden gehabt und haben über ihn großartig gesprochen, aber er selbst ist immer unter seinem Maximum. Ja, was er gern gemacht hätte, er wäre gern Opernsänger geworden, das hätte ihm gefallen. Ja, Opernsänger und manchmal hat auch so die ein oder andere Arie vom Stapel gelassen, der Großvater, aber immer eher so in der Dusche und immer eher zurückhaltend. Und mein Vater hat das ein Stück weit übernommen, ja, also wir sind halt nur kleine Ärzte, ja, und wir können uns nicht viel leisten. Und er hat gesagt, ja, wie raus aus diesen engen Verhältnissen. Und dann hat er meine Mutter kennengelernt, meine Mutter stammt aus einer Künstlerfamilie, ja. Und bei den Künstlern ist es gegangen es muss schön ausschauen und es muss glänzen und es muss anders sein und auffällig und so weiter. Und die Folge davon waren, dass die beiden, ja, die haben sich sehr jung kennengelernt und dann hat man gleich einen Sportwagen gekauft, auch wenn man ihn sich nicht leisten konnte, weil das hat nach außen gut ausgeschaut und meine Mutter war geschminkt wie ein Pfau, sehr auffällig, sodass alle anderen Kinder und alle anderen Lehrer in der Schule ja schon geschaut haben, was ist mit dem Burm los, was machen dem seine Eltern, irgendwas ist da anders, ja. Und während andere Kinder mit einer normalen Biene-Meyer-Schultasche in die Schule gegangen sind oder dem Willi, ja, dem Gegenpol, ja, dem männlichen, hatte ich einen wunderschönen Lederrucksack von irgendeiner Marke und ich war irgendwie so wie ein Wunderdaumen, der herausgestochen ist. Und mir war klar, ich darf alles sein, nur nicht durchschnittlich. Und bis heute ist es so und auch nicht gewöhnlich. Also jetzt keine Ahnung, einen normalen Beruf zu haben, wäre viel zu wenig gewesen. Also bis heute ist es so, wenn ich meiner Mutter erzählen würde, ich bin Banker, dann würde ihr das Gesicht einschlafen. Ja, wenn ich sagen würde, ich bin Bankräuber, dann wäre sie vermutlich interessiert. Ja, so nach dem Motto. Und natürlich hat mich das dazu gebracht, andere Dinge zu suchen im Außen, andere Dinge versuchen zu erreichen, um irgendwie glänzen zu dürfen, um irgendwie gelebt zu werden. Und ich habe eine Menge Blödsinn gemacht, ja, hat mir teilweise meinen Körper ruiniert mit allen möglichen Sachen, ja, um einfach nur irgendwie mehr zu sein, als was ich innerlich war. Ja. Und als ich dann zum ersten Mal bemerkt habe, ich habe Hobbys, die mir allein keinen Spaß machen, sondern ich brauche andere Leute, die mir dabei zuschauen und dann ist es wertvoll, ja, da ist mir so zum ersten Mal gedämmert, dass das eigentlich ein ziemlicher Hirnschiss ist. Also das heißt, find raus, was du alleine für dich und ohne Zuschauer machen würdest. Und da fang an mit Kleinigkeiten. Fang an mit deinem Frühstück. Ja? Vielleicht isst du seit 10 Jahren jeden Morgen das Gleiche. Ja? Und überleg dir mal, ist das wirklich das, was dir von Herzen schmeckt? Oder ist das so, weil das habe ich mir irgendwann angewöhnt, weil das hat einmal irgendein Partner gegessen und jetzt bin ich auch immer noch bei den Cornflakes geblieben oder so. Ja? Was genau machst du in deiner Freizeit? Mit wem triffst du dich? Hast du immer die gleichen Freunde schon seit 100 Jahren, weil du dich wirklich gut mit denen verstehst und weil ihr gemeinsame Interessen habt? Oder ist das so eine Leidensgenossenschaft geworden? Fang an bei deiner Bettwäsche. Ja, welche Bettwäsche verwendest du? Ja, hast du lieber, keine Ahnung, ja, schimmernde, seidige Bettwäsche oder lieber Frotté-Ripp? Ja, und wie soll es ausschauen und wie darf es sich anfühlen? Ja. Welchen Duft von Badeshampoo ist wirklich genau deins? Ja? Also alles, was nicht mit den anderen zu tun hat, sondern individuell mit dir. Ja? Was du machen würdest, wo, wenn keiner zuschaut, dann wäre das immer noch mein Ding. Wenn es niemanden sonst auf der Welt gäbe, dann würde ich mir das anschauen oder mich das trauen. Das sind so ein paar erste Hints, wo du rausfindest, was du wirklich willst und was dir wirklich Spaß macht und was dich wirklich ausmacht. Und dann lebt das eine Weile und vor allem taste different things. Das ist das Nächste. Wenn du immer nur die gleichen Sachen gemacht hast, dann weißt du gar nicht, was es sonst noch gäbe. Probier Unterschiedlichstes aus. Geh in eine Buchhandlung und wenn du immer bei Persönlichkeitsentwicklung stehen bleibst, weil das halt einfach das ist, was du automatisch machst, weil das ist das, was du, keine Ahnung, immer wieder liest und immer wieder tust, geh in komplette Querschläge und schau dir irgendwas an über, keine Ahnung, Reisen oder Kunst und Kultur und kauf dir etwas, womit du dich noch nie auseinandergesetzt hast. Gib deinem Hirn neue Stimulanz und find raus, ist es gut, ist es nicht gut. Also es gibt oft, wissen wir zu wenig. Aber es ist schon wertvoll, diese Dinge rauszufinden über sich und sich auch da nur selbst recht zu machen, ganz bewusst. Weil wenn du nicht weißt, was du willst, naja, dann ist es sehr schwer zu wissen, ob du am richtigen Weg bist. Wenn du nicht weißt, was du möchtest in einer Beziehung, nämlich wie genau, was genau, wann genau. Ja? Ich habe heute mit einer Klientin gesprochen, die gesagt hat, ja, sie ist Single und das schon sehr lange. Und ihr Problem ist bei den Dates, irgendwie sie weiß gar nicht, woran soll sie erkennen, ob der Mann auf sie steht. Das passt sie nicht, sie findet das nicht raus. Und ich habe gesagt, das ist eine spannende Frage, aber es ist die falsche Frage. Hast du dich schon jemals gefragt, ob er dir gefällt, während du auf dem Date sitzt, wie du dich fühlst mit ihm? Ob er für dich der Richtige ist? Und sie war total verdattert und war irgendwie so, was? Stimmt eigentlich, das habe ich mir noch nie überlegt. Ernsthaft, ja? Das heißt, jetzt sich immer, sie sitzt bei einem Date und dann schaut sie, gefällt ihr am nicht. Und aus dem Fokus heraus ist genau das, worüber wir da gerade sprechen. Was brauchen die anderen? Was macht die anderen glücklich? Aber der umgekehrte Weg, der war ja nicht einmal bewusst. Diese Denkweise wäre ihr gar nicht möglich gewesen. Sondern sie hat einfach nur das gewählt, was sie immer wählt. Was auch ganz hilfreich ist, damit da neue Synapsen quasi gebildet werden, beginnt Dinge umgekehrt zu machen, anders zu machen. Fahr den Weg in die Arbeit anders als gewohnt. Putz dir beispielsweise die Zähne mit der anderen Hand. Wenn du einen Gegenstand verlierst am Boden, überleg dir, mit welcher Hand würde ich ihn normalerweise aufheben. Verwend die andere Hand. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen deppert, aber tatsächlich bringt das unser Gehirn dazu, neue Verknüpfungen zu machen und, sage ich mal, ganzheitlicher und anders zu denken als bisher. Also wenn du einfach nur anfängst, die andere Seite zu verwenden, die du noch nicht so gut kennst. Deswegen ist auch dieser Effekt da herinnen, die Amygdala, das ist jener Bereich im Hirn, der für neues Lernen zuständig ist, die wird besonders wach in den ersten 14 Tagen, wenn du mit neuen Menschen zu tun hast. Deswegen funktioniert Gruppentherapie in den ersten 14 Tagen besonders gut, weil du hast da eine Phase, die heißt Norming, Storming, Forming. Das ist, wenn eine Gruppe zusammenkommt und dann bilden sich so einzelne Charaktere raus und Grüppchen etc. Und dann hast du da wirklich deutlich was getan für Weiterentwicklung. Deswegen hat der Wahnsinn darin Methode, weil es kommen immer wieder neue Leute dazu und man kann sich immer wieder neu und anders mit der Gruppe auseinandersetzen. Ja? Deswegen machen wir das so. Also es hat einen Vorteil. Also das wären so ein paar erste Hints, die Dinge auszuprobieren, die du noch nicht getan hast und dir wirklich zu überlegen, was dich speziell glücklich macht und öfter zu hinterfragen. Esse ich dreimal am Tag, einfach weil mir das meine Eltern so vorgeturnt haben oder weil das wirklich das Beste ist für meine Ernährung. All das. Hau's mal über den Haufen und probier's mal völlig anders aus und dann schau, vielleicht findest du deine Eigenart, du selbst zu sein in dem. Und dann schreib auch auf, was dir wichtig ist, auch in einer Beziehung. Also sowas wie, ja, ich hätte gerne einen treuen und liebevollen Partner. Ja, treu, liebevoll, das ist irgendwie, das kann viel bedeuten. Da ist Raum drinnen in treu und liebevoll. Was heißt das für dich ganz speziell? Wie genau, wann genau, was genau? Ich meine, das Leben ist kein Wunschkonzert. Du kannst natürlich hergehen und dir das alles auswählen und dann nicht unbedingt genau das bekommen. Aber wirf mal sozusagen die Angel aus in die Richtung von, was hätte ich gern? Probier dich mal aus in dem.
Ein Teilnehmer fragt, ich bin seit 2 Monaten getrennt und habe bei unzähligen Online-Anbietern und Coaches das Prinzip der Kontaktsperre kennengelernt. Was hältst du davon, wenn man den Ex zurück will? Soll man sich dann für eine Weile besser nicht sehen und keinen Kontakt mit dem Partner haben?
Okay, also grundsätzlich mal so. Klar, wenn du jetzt in einem heftigen Streit warst und das Wichtigste zum Thema Ex zurück, weil darum geht es bei der Kontaktsperre, ist logischerweise, was ist in dieser Beziehung passiert? Was ist die Beziehungsgeschichte? Und die ist immer individuell und unterschiedlich. Deswegen allein schon kann dieses klassische genauso lang Pause machen, nichts bringen.
Ich habe das schon oft erlebt. Klassisches Beispiel. Mann kommt zu mir und sagt, ich bin jetzt die sechste Woche in der Kontaktsperre und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich mich wieder bei ihr melden soll. So kommt halt so das Erstgespräch zustande. Jetzt sage ich, okay, was ist der Beziehung passiert? Naja, sie hat irgendwie sich darüber aufgeregt und sie ist auch gegangen, weil ich nie Präsenz gezeigt habe. Sie hat gesagt, sie hat vermisst, mit mir wirklich mal zu reden. Ich war immer zu viel auf der Arbeit und nicht da für sie. Und sie möchte sich trennen. Sag ich, okay, und was hast du gemacht? Ich habe gesagt, ja, okay, ich habe es akzeptiert. Ich habe gesagt, okay, dann ist das halt so. Und jetzt bin ich seit 6 Wochen nicht in Kontakt und jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Also du brauchst kein Psychologe zu sein, um zu wissen, dass das vermutlich bei der Frau die falsche Reaktion war, dann auch noch auf mehr Abstand zu gehen und noch weniger zu plaudern und zu sprechen. Ja, das hat vermutlich nicht den gewünschten Unterschied gemacht. Ich kenne auch ganz viele Typen oder Frauen, die dann in der Zeit der Kontaktsperre mehr oder weniger die Wand anstarren und warten, dass endlich die Zeit vergangen ist, damit danach magisch irgendwas Neues passieren soll. Was ein völliger Schmonzes ist, weil was soll denn da passieren? Also das ist ja komplett lächerlich. Und dann kommen so diese, ja, und dazwischen postest du irgendwelche Artikel auf Facebook oder Fotos von dir, wo du dich zeigst in guter Stimmung mit anderen, machst sie eifersüchtig und sowas. Das ist ein völliger Schwachsinn, ja. Weil ich, nur weil der Typ jetzt mit wem anderen unterwegs ist, stehe ich trotzdem nicht auf seine mangelnde Zugewandtheit, sein Nicht-Umgehen-Können mit meinen Emotionen etc. etc. Also da muss ich schon in dieser Zeit der Sperre, wo wir keinen Kontakt haben, muss ich was tun. Weiterentwicklung zum Beispiel. Und im Idealfall ist es auch so, dass diese Zeit auch für den Partner, der Partner weiß, dass du in der Zeit auch was tust. Also als Beispiel, Leute, die unmittelbar nach der Trennung sind und keine Ahnung, er ist Alkoholiker oder trinkt halt ständig zu viel, wollen wir nicht übertreiben, und sie sagt, ich halte das nicht mehr aus, ich bin weg. 2 Tage später sagt er, du, ich bin nüchtern, ich habe mein Leben verändert, ich werde nie wieder was trinken, Hauptsache du kommst zurück zu mir. Das ist nicht besonders glaubhaft. Da gibt es noch keinen Track Record, dass derjenige quasi ausreichend Zeit mit sich und seinem Leben verbracht hat, sein Leben nach innen hin auch zu verändern, sodass im Außen was anderes entstehen könnte. Da wäre es ganz wertvoll, wenn zum Beispiel du diesem Partner sagen würdest, du pass mal auf, ich habe beschlossen, so kann es nicht weitergehen, ich ändere jetzt mein Leben, ich brauche jetzt Zeit für mich, wir werden uns die nächsten Wochen nicht hören, ich habe einiges mit mir vor. Klack. Ja? Wenn du dich dann einige Wochen danach, 6 Wochen danach wieder meldest und sagst, du pass auf, ich habe entdeckt, nach der Entziehungskur ist auch eine Beziehungskur von mir aus, ja, hat auch mein Leben zu mir selbst und auch möglicherweise zu dir verbessert, gib mir eine Chance, weil ich habe das sein gelassen, für immer hinter mir gelassen, dann ist es glaubhafter, dass du tatsächlich auch was verändert hast. Aber einfach nur schweigen wird wenig bringen. Und der Zeitraum und das wie genau, wann genau, was genau, kommt immer auf die Beziehung an, die da tatsächlich passiert ist. Natürlich, wenn du permanent im Streit und im Clinch bist und dir die Augen auskratzt und keiner kann mehr ein Wort mit dem anderen reden, ohne dass es nicht falsch verstanden wird. Das passiert ja auch oft in Beziehungen. Ja, wenn wir uns zu sehr hineingesteigert haben in den Streit und den Stress, dann ist gute Kommunikation nicht mehr möglich. Und dann ist es eine super Idee zu sagen, weißt was, ich glaube, wir lassen das und wir nehmen jetzt mal Abstand, kommen runter. Jeder sucht sich mal Zeit für sich. Geh du zu deinen Eltern, ich bleib in der Wohnung oder was auch immer. Lass uns einmal runterkommen, in Ruhe alles Mögliche reflektieren und dann schauen wir, wie es weitergeht. Auch das kann natürlich möglich sein und natürlich das ist auch eine Chance. Das heißt, es ist schon ganz gut, wenn man dem anderen auch Gelegenheit gibt, sich selbst zu sortieren, den anderen zu vermissen, auch zu sehen, dass das Gras nicht grüner ist auf der anderen Seite, sondern dort, wo man es bewässert. Und da ist schon ganz hilfreich, wenn man mal auch auseinander geht. Außerdem neigen wir ja dazu, dass wir, wenn wir jemanden nicht verlieren wollen, dass wir die meisten Männer wie Frauen eher in eine gewisse Bedürftigkeit hineingeraten. Also ohne dich kann ich nicht leben, ich will dich unbedingt zurück, bitte verzeih mir. Keine Frau oder kein Mann ist jemals zu dir zurückgekommen, weil du flehend, heulend und kniend am Boden gelegen bist oder gesessen bist, weil Menschen kommen nicht zu dir zurück, weil sie so viel Mitleid haben, sondern sie kommen zurück, weil sie denken, wow, die Zukunft könnte schön sein mit dir, könnte anders sein als die Vergangenheit. Nur dann kommen sie zurück. Also es lässt sich da auf jeden Fall keine allgemeine Regel abgeben, wie lang und wie dauerhaft das sein soll. Die einzige Sache, die ich dir sagen kann, ist, In der Zeit, wo du keinen Kontakt mit dem Partner hast, steht ganz viel Persönlichkeitsentwicklung an.
Ein Teilnehmer fragt: Zustand ist ja wichtiger als Strategie. Wie stelle ich den richtigen Zustand her und wie bewahre ich ihn in einem Gespräch? Und vor allem, wie nutze ich das in meinen Beziehungen?
Also, es sind die Kleinigkeiten, die den Unterschied machen. Das Erste, was schon mal die Kleinigkeit ist, so, ich muss das tun. Nicht nur, weil das Wort muss, jeder, der muss, fühlt sich an wie ein Sklave, sondern weil dir dann nicht bewusst ist, dass du es tun darfst, kannst und vielleicht auch willst. Das heißt, deine Einstellung zu dieser Übung ist quasi, das muss ich tun, weil sonst. Und wenn du das schon hast, wenn du das schon mitbringst, weil es geht ja jetzt nicht um irgendein Gespräch mit irgendwem irgendwann einmal, sondern es geht um ganz konkrete Gespräche mit ganz bestimmten Personen in ganz bestimmten Kontexten. Und wenn du an die denkst, dann sagst du, und dann muss ich in einem guten Zustand sein und dann muss man das auch lieber sein als andere Sachen, die vielleicht lässiger wären, als über das zu sprechen. Das heißt, deine Einstellung dazu, dieses Gespräch zu führen, ist ein, ich muss das tun. Was besser ist, ist, dass du dir erlaubst zu sagen, okay, ich muss das nicht tun, ich muss das überhaupt nicht tun, aber ich will es vielleicht tun. Weil die Herausforderung, etwas tun zu müssen, ist viel größer. Ja, wenn ich da sage, wir müssen jetzt morgen in der Früh um 4 Uhr aufstehen und müssen dann, keine Ahnung, uns auf irgendeinen Berg aufquälen, dann wirst du sagen, Dominik, ich lass mich nicht von dir quälen und schon gar nicht um 4 Uhr in der Früh, das will ich nicht machen. Wenn du aber sagst, pass auf, ich will mich gerne einen Berg raufquälen um 4 Uhr in der Früh, weil das ist gut für meine Fitness und wir werden die Aussicht genießen, ist der Aufstieg ein ganz ein anderer. Das heißt, jedem Anfang wohnt ein besonderer Zauber inne, je nachdem, in welcher Haltung und Einstellung du dich widmest. Mach dir bewusst, du bist kein Sklave, du willst es tun, um was besser zu machen. Wenn ich sage, Jösses, jetzt kommt die Schwiegermutter und es wird ein schwieriges Gespräch werden, habe ich schon verloren. Weil dann wird die Schwiegermutter ein schwieriges Gespräch bieten können und ich werde mich darüber aufregen können innerlich, dass genau das passiert ist, was ich erwartet habe. Und dann ist es anders, als wenn ich sage, Yippie, die Schwiegermutter kommt, schauen wir mal, ein Kommunikationsseminar, wie können wir uns heute verbünden so, dass es die Schwiegermutter nicht schafft, bei uns ein Streitgespräch zu triggern. Das ist unsere Aufgabe, auf das freuen wir uns. Das ist eine andere Einstellung, ist eine andere Haltung. Zustand ist Einstellung. Die Zustand bestimmt im Kopf, die Haltung zu dem Gespräch macht mal den großen Unterschied. Wenn du sagst, boah, das nervt mich super, weil jetzt muss ich schon wieder den alten Quagel besprechen, den ich eh schon 100-mal gesprochen habe und jetzt muss ich es auch noch im richtigen Zustand tun, damit endlich eine Ruhe ist, ist ganz was anderes, als wenn du sagst, ich will das machen, es mag herausfordernd sein, aber ich möchte das lernen, ich möchte besser darin werden, ich freue mich auf die Hürden, die da kommen. So blöd das klingen mag, weil wer mag schon Überraschungen, die er nicht geplant hat? Aber wenn du sagst, hey, in der Kommunikation wird es manchmal passieren, ja, dass es anders ist als erwartet und auf das freue ich mich. Und jetzt nehme ich einmal an, du sprichst über Gespräche mit deinem nahen gegengeschlechtlichen Gegenüber. Mit welcher Haltung, in welcher Einstellung begebe ich mich in das Gespräch? Ist das etwas, woran ich was lernen kann und will? Ist das etwas, an dem ich wachsen kann und will? Oder ist das eine Belastung, eine Herausforderung, die ich nicht mag und etwas, was ich gar nicht will? Und jetzt geht es darum, dass du dieses Gegenüber mit offenem Herzen begegnest. Und das ist das Entscheidende und das Entsprechende. Das ist jetzt natürlich bei fremden Personen, die dir plötzlich deppert kommen, weit schwieriger als bei Personen, die du gut kennst, die du vielleicht auch in ihren guten Intentionen kennen könntest. Und einfach einmal sagen könntest, okay, wer er sie ist, hinter dem Verhalten, liebe ich, will ich, habe ich mein Herz offen dafür, versus irgendein Fremder, der dich auf der Straße irgendwie schlecht behandelt oder deppert anfährt, da noch ja, ein gutes Gespräch zu führen, da noch offen zu bleiben, da noch Verständnis zu haben, dass er sie vielleicht gerade Probleme hat und es nicht besser äußern kann, das ist weit schwieriger als bei einem Menschen, der dir nahe steht, wo du sagst, na gut, so wie er sie gerade kommuniziert, taugt mir zwar gerade nicht, aber den Menschen dahinter, den will ich lieben, den will ich annehmen lernen. Und alles, was du mit Widerstand beantwortest, wird für mehr Widerstand sorgen. Ja? Jede Handlung aus Widerstand, ja, wenn du Widerstand hast mit der Art und Weise, wie dein Partner ist, anstrengend, schwierig, nicht leicht verständlich, nicht strukturiert, hysterisch, heute haben wir schon gehört, emotional. Wenn du damit im Widerstand bist, kannst du nur mehr Widerstand erzielen. Wenn du den Menschen dahinter aber verstehst, warum er das so macht, was seine Story ist dazu, warum er das so macht, und nicht bist bei deinem Schmerz und bei deinem Verteidigungsmodus und warum das unfair jetzt gerade ist, sondern bei dem Menschen, dann ist es leichter, den liebevollen, offenen Zustand zu halten. Ich versuche einen Zwischenschritt, sogar ein Beispiel aus einer anderen Geschichte. Ich habe bei einem Kommunikationsseminar, Love Life Master, Live-Event. Ich komme in der Früh hin und ich sehe bei so einer Hausmauer, auf so einem Mauersims, sehe ich zwei Burschen, die dort beschäftigt sind mit einer Heuschrecke. So eine große Heuschrecke, so eine grüne. Und der eine hat so eine Schaufel in der Hand gehabt von einer Sandkiste, so kleine Burm, so keine Ahnung, ja, noch knapp vielleicht vor erster Klasse Volksschule, erste Klasse Volksschule, ja, die im Sommer draußen gespielt haben. Und der eine hat so eine Schaufel von so einer Sandkiste vermutlich und der andere dürfte irgendwo so Steine und Zigarettenstummeln gefunden haben und die beiden schmeißen das auf das Viech und tun da mit der Schaufel herum. Das Verhalten der beiden Burschen gegen den Heuschreck, war das Annahme oder Widerstand? War das Liebe oder Angst bei den beiden in dem Umgang mit ihm? Ja, Widerstand, Angst. Wenn ich jetzt da reingehe und mich aufreg innerlich, was das für blöde Rotzburm sind, die den armen Heuschreck quälen und ihre depperten Eltern, die es ihnen nicht besser beigebracht haben. Und ich schreie dir jetzt an und sage, es blöden Burm, schleicht euch da weg, lasst den Heuschreck in Ruhe. Habe ich nichts getan aus meiner Haltung, aus meiner Einstellung, aus meiner Stimmung heraus, was dieser Situation in irgendeiner Weise dienlich ist. Ich habe mehr Angst, mehr Widerstand kreiert. Und bei den beiden Kindern für den Heuschreck ist Widerstand mit dem. Die haben Angst vor dem Tier in irgendeiner Form. Also bekämpfen sie es. Ganz klar, was wir immer machen, wenn wir Angst vor etwas haben, weil wir nicht verstehen, wie es ist. Wenn du in die Liebe gehst, dann kannst du andere mutig machen. Und dann kannst du hergehen und sagen, also wenn ihr wirklich mutig seid, dann nehmt den Heuschreck und tragt ihn da drüben in die Wiese. Und dann hast du die zwei Burschen gesehen, die sich beide irgendwie größer gemacht haben und versucht haben, mit viel Aufwand den Heuschreck auf die Schaufel zu bringen und dort woanders hinzubetten. Damit habe ich weniger Widerstand zwischen ihnen und mir kreiert und den Widerstand zwischen ihnen und dem Tier reduziert. Das heißt, meine Einstellung und Haltung zu dem, was ich da sehe, ist entweder aus Widerstand, ich würde es nicht machen, die gängen mir am Arsch, die sind falsch, sie ist schon wieder deppert zu mir. Oder im Verständnis, da hat jemand Angst, da hat jemand ein Thema und wie kann ich ihm oder ihr helfen, dieses Thema zu überwinden. Das geht aber nur, wenn ich in einem offenen Herzen bin und über das hinaus fühlen und denken kann, was ich sehe und mir momentan vor Augen liegt. Und wenn ich jetzt weiß, zum Beispiel, meine Partnerin hat eine Geschichte mit körperlicher Gewalt erfahren und das Einzige, was sie kann, um sich zu wehren, ist schreien und schlagen, oder mein Hund, ja, den ich da mir gegenüber ist, ja, hat körperliche Gewalt erfahren und das Einzige, was er kann, ist Zähne fletschen und beißen, dann kann ich mich trotzdem auf eine andere Art und Weise an dieses Tier oder an diesen Menschen richten. Mit einer anderen Intention, mit einem anderen Verständnis, mit einer anderen Haltung. Und dann kann ich dem auch liebevoller begegnen, wenn ich will. Nicht, wenn ich muss. Wenn ich muss, bin ich ein Sklave und werde Widerstand. Wie komme ich dazu? Na, warum soll ich mich um das kümmern? Das ist doch ihr Vater schuld, nicht ich. Also es ist die Haltung und Einstellung. Wenn du deinen, nehmen wir mal an, es wäre dein Partner. Ja? Wenn du deinen Partner liebst und liebst heißt, ich nehme ihn an, trotz seiner Verletzungen, trotz seiner Unsicherheiten, trotz seinem Hirnschiss. Dann kann ich mir überlegen, wie muss ich umgehen, weil ich will, ja? Nicht weil ich muss, aber was ist die richtige Haltung und Einstellung, damit da was anderes rauskommt als die letzten 160 Konversationen über das gleiche Thema. Und dann kann ich es besser machen. Wenn ich aber sage, na, wie komme ich dazu? Das geht mir nichts an. Das ist doch ihr oder sein Thema. Was kann ich dafür, dass sein Vater ihn geschlagen hat, dass ihre Mutter ihr das nicht beigebracht hat, was auch immer. Ich bin doch nicht schuld daran. Dann bin ich in der Abwehr von dem Gespräch, in der Abwehr von dem Verhalten, in der Abwehr von dem Partner. Und was mache ich dann? Na, ich gehe mit Widerstand damit um. Und was ernte ich dann? Mehr Widerstand und mehr desselben. Die Lösung ist, dass du den Menschen dahinter lieben lernst, mit allem drum und dran. Und lieben heißt annehmen. Dann kannst du ihn auch zu was Neuem und Besserem erwecken und bringen. Aber das geht nur aus der Freiheit heraus, dass du es nicht tun musst, sondern tun willst. Und daraus, dass du nicht in deine Trigger gerätst. Dass du dich nicht persönlich verantwortlich fühlst, dass der Hund bissig ist. Das Scheißviech hat mich gebissen. Was soll ich, ich habe ihm doch nur gefüttert. Naja, aber der ist unter der Story. Und deswegen kann ich vielleicht lernen, besser mit ihm umzugehen. Vielleicht sitze ich, weiß ich nicht, eine Stunde neben seinem Käfig und gewöhne ihn einmal an die Hand, dass er merkt, ah, okay, der will mir nichts Böses. Ja, und mit der Zeit. Da brauche ich aber Verständnis und Willen und nicht müssen. Und dann kann ich auch bemerken, dass mein eigener Zustand, mein Herz, offen ist für das, was da gerade sich zeigt. In dem Moment, wo ich da verschlossen bin und denke mir, super, jetzt muss ich die 160. Konversation über das führen, was ich schon 100-mal geführt habe und es wird wieder scheiße ausgehen und das tue ich mir am liebsten gar nicht an. Und warum schaut sie schon wieder grantig oder er? In dem Moment habe ich verloren. In dem Moment kann ich dort nichts Gutes mehr bewirken. Wenn du nichts Gutes zu sagen oder zu tun hast, ist es besser zu ruhen oder zu schweigen. Das ist das Verständnis für den anderen haben. Und den Menschen sehen in seiner Gesamtheit und mit seinen Verletzungen und mit seinen Schmerzen und mit seinen Ängsten. Die kann gar nicht anders, als so zu reagieren. Und wenn du dann den Menschen überraschst mit einer anderen Haltung, mit einer anderen Einstellung, hey, ich sehe dich in deinem Schmerz, ich verstehe dich in deiner Angst, ich kapiere, warum du das so machst. Tut mir leid, dass ich es getriggert habe, wollte ich nicht. Du bist mir wichtig. Lass es raus, ich halte es aus. Komm her, ich bin für dich da. Wenn du das machst, wenn du mit jemandem so umgehst, ihn sicher geleitest durch seine Angst, weil du keine Angst vor seiner Angst hast, dann kannst du Nähe erzeugen, dann kannst du Intimität erzeugen, dann kannst du durchbrechen zu dem Menschen, so wie er ursprünglich mal gemeint war, frei von seinen Verletzungen, von seinen Triggern und wie ich immer liebevoll sage, Hirnschiss. Es ist ein Weg und der erste Schritt ist, ich will den Weg gehen, nicht ich muss den Weg gehen. Der zweite Schritt ist, ich verstehe das. Es passiert meistens in einem einzigen Moment. Und es passiert dann, wenn beide Partner nicht länger sagen, du zuerst. Weil genau damit haltet ihr euch gegenseitig auf. Weil meistens ist das, was dich stört an deinem Partner, das gleiche umgekehrt. Das geht in beide Richtungen. Nie lass du mich ausreden, schreien sich beide gegenseitig an. Kriegst aber gar nicht mit. Immer bist du so und so, ja, machen beide gegenseitig, kriegst aber gar nicht mit. Und wenn du nicht länger misst und sagst, okay, na wenn er das macht, dann ich auch, sondern du gehst selber in Vorlage und machst das, wenn es drauf ankommt. Nicht, wenn es leicht ist. Nicht, wenn alles passt, sondern genau im nächsten Mal, wo derjenige genau den Scheiß baut, den du nicht willst, dass er ihn tut und gegen den du seit 10 Jahren kämpfst und du sagst, weißt was? Ich liebe dich trotzdem, weil es hat nichts mit mir zu tun. Es ist deine Angst, es ist deine Unsicherheit, es ist dein Stress, den du dir immer wieder machst und ich bin da für dich. Ich liebe dich durch das hindurch. Wenn du einmal kapiert hast, dass wir alle nur Opfer von Opfern sind, wenn wir uns so verhalten als solche Täter, dann tust du leichter, dann nimmst du es nicht mehr so persönlich. Das ist ein großes Thema, aber es hat was zu tun mit Verstehen und Wollen. Und wichtig nur nicht, dich zu befreien von dem Muss. Du musst nicht, du kannst ja trennen. Es kann dir wichtiger sein, im Recht zu sein, als verliebt zu bleiben, weil es dann nicht mehr wichtig ist, ob du im Recht bist. Ich brauche nicht hören, ich bin im Recht. Okay, glaub, was du glaubst, mach, was du machst, ist mega, kein Thema. Ich bin für dich da trotzdem, weil ich sehe dich in deinem Schmerz, ich sehe dich in deinen Ängsten, ich sehe dich in deiner Verletzlichkeit, ich sehe dich, dass das nichts mit mir zu tun hat, sondern mit einer alten Geschichte, die ich gerade getriggert habe, die wir gerade getriggert haben. Und weißt was? Wir werden uns gemeinsam dahin durchlieben, damit es besser wird. Wir sind nicht auf Perfektion aus. Wir wollen es beide besser machen. Ich gehe zuerst, weil ich habe den Mut und ich kann das auch. Und ich brauche nicht permanent Bestätigung, dass ich alles richtig mache und alles richtig weiß und alles richtig sage. Ist mir scheißegal. Mir ist wichtig, wir kommen weiter. Verliebt sein lieber als im Recht bleiben. Dann kann es funktionieren. Ansonsten ist eine Wiederholung von der 50. Wiederholung.
Und so kommen wir ans Ende dieser Folge. Schön, dass du dabei warst. Danke fürs Zuhören.
Wenn du uns deine Fragen persönlich stellen willst, dann vereinbare dir ein kostenloses Erstgespräch auf unserer Website www.sozialdynamik.at.
Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Dein Dominik
und deine Mascha.